Sie hören das Musikmagazin Taktlos auf Bayern 2. Wir denken über Sinn und Zweck der Förderung zeitgenössischer Musik nach unter dem Eindruck einer scheinbar großzügigen Aktion der Bundeskulturstiftung. Sie hat über das Netzwerk Neue Musik 8 Millionen Euro an 15 Initiativen vergeben. Wir, das sind Renate Liesmann-Baum aus dem Stiftungskuratorium, der Komponist Moritz Eggert, die Musikpublizistin Margarete Zander und der Musikpublizist Reinhard Schulz sowie Heike Lies, die Musikfrau des Münchner Kulturreferats. Wir haben, wie gesagt, die ganze Zeit über Geld geredet, über Quantitäten. Wir haben ein bisschen festmachen können, dass uns allen jedes Lamento auf den Senkel geht und dass wir uns über jede Summe, die unseren Bereich erreicht, dass wir uns darüber sehr freuen. Auf der anderen Seite könnte man sich aber trotzdem noch mal zu Gemüte führen, was unser Kolumnist Martin Hufner eingangs teils Hans Eisler zitierend, teils selber fabulierend festgestellt hat. Ich meine, inzwischen ist es so, dass zum Beispiel beim Mitteldeutschen Rundfunk ein Sender namens Jump neue Musik ausruft, wenn er Industriemusik aus der amerikanischen Hitparade runterdudelt. Das heißt, das Begriffsfeld neue Musik hat da irgendwie eine ganz neue Wertung, Zuordnung bekommen. Und vielleicht muss man sich auch mal vor Augen führen, dass es andere ästhetische Äußerungsformen gab in den vergangenen Jahrhunderten, die irgendwann einfach mal ausgestorben sind, abgestorben sind. Ist das vielleicht die Zukunft dessen, was ein breites Publikum heutzutage als Avantgarde begreift und nicht versteht dann, frage ich in die Runde? Verzweifelte Gesichter, ob dieser...
Nein, das ist nicht die Zukunft. Es werden Werke überleben und die werden auch integriert werden in einen Konzertbetrieb oder Konzertablauf, falls dieser noch intakt bleibt. Aber wenn der nicht mehr intakt bleibt, dann ist auch die Gesellschaft zumindest am geistigen Absterben. Aber sonst sehe ich keine anderen Probleme, als die Musik Bruckners oder Mahlers hatte.
Ich finde es ganz prima, also wenn sich Begriffe allmählich verändern, ja, und die neue Musik, warum soll dieser Begriff nicht allmählich positiv besetzt sein? Ich war in New York bei WQXA, da gibt es John Schäfer, der seit 20 Jahren neue Musik vermittelt, und wen habe ich da kennengelernt? Anonymous Four. Seine Sendung heißt New Sounds und er sagt, für uns sind das neue Klänge, diese mittelalterliche Musik, ja. Also er hat das schon aufgebrochen und ich finde das einfach gut.
Heike Lies.
Ich sehe das ähnlich, das, was als neue Musik bezeichnet wird. Wir haben zum Beispiel in München das Münchner Kammerorchester, deren Programmatik ja die Hälfte neue, die Hälfte klassische Musik ist, also klassisch im Sinne von alles zwischen Haydn und Romantik. Und es funktioniert total. Die haben in den letzten Jahren, also gerade jetzt unter dem neuen künstlerischen Leiter, obwohl der Schwerpunkt sich immer mehr Richtung nur zeitgenössische Musik verschiebt, viel mehr Abonnenten gewonnen und der Saal ist voll, der Funke springt über, die Leute sind begeistert. Das heißt, warum soll die neue Musik eine schlechte Zukunft haben? Ich sehe es genauso wie Reinhard Schulz, wenn der Konzertbetrieb weiter funktioniert und es uns weiterhin gelingt, Leute für Konzerte zu begeistern, sollte es kein Problem sein, auch mit der neuen Musik am Ball zu bleiben.
Und ich meine, die Galerien sind voll und es hat sich so eingebürgert, auch Musik im Museum zu spielen. Ja, warum soll ich in Galerien mit zeitgenössischen Bildern Musik von Brahms und Mozart spielen? Es passt irgendwie überhaupt nicht. Und es fällt auch niemanden auf als was Neues und was Sperriges, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein Gedankengut, was die beiden miteinander verbindet und...
Trotzdem, zu Beginn des Industriezeitalters hat man in die Kohlengruben Kanarienvögel mitgenommen, um festzustellen, ob irgendwelche giftigen Gase ausströmten und die Arbeiter gefährdeten. Wenn die Kanarienvögel starben, war es hoch an der Zeit, die Grube zu verlassen. Wenn man die neue Musik heute als Indikator für die Vergiftung, für die mentale Verrottung unserer Gesellschaft nimmt, hat sie dann eine sinnvolle Funktion, Reinhard? Schulz hat das ja eben fast so postuliert.
Also ich erinnere mich an den Darmstadt, wo ich war, wo berühmte Morten Feldman-Vortrag mal war, den letzten, den er vor seinem Tod gehalten hat da. Und Morten Feldman ja nun wirklich ein echt zeitgenössischer Komponist, sehr eigenartiger und sehr eigene Musikästhetik, hat da was gesagt, was mich sehr beeindruckt hat und wo ich auch eigentlich bis heute noch drüber nachdenke. Der hat nämlich irgendwie seltsamerweise eine riesen Ausführung darüber gehalten, always stay on the main road. Er hat irgendwie so eine Anekdote erzählt, wie er sich verfahren hat in Los Angeles und wo dann er und sein Begleiter im Auto dann irgendwann festgestellt hat, sie müssen einfach auf dem Highway, der in der Mitte ist, bleiben.
Where the hell is the highway, hat er gesagt, genau.
Aber er hat diese Main Road, hat er, und das hat er durchaus so gemeint, es gibt einen Punkt, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, Theo, es gibt schon einen Punkt, wo die Verästelung der verschiedenen Arten von Musiken, und da gibt es ja natürlich unheimlich viele interessante Sachen, und wir leben in einer unheimlich reichen Zeit an dem, was wir kennenlernen können, an Musik aus exotischen Ländern, aus fernen Musikkulturen, aus der Vergangenheit, die wir noch nicht kennen und so weiter. Aber es gibt natürlich schon einen Punkt, wo die Verästelungen so fein werden, dass sie wirklich in Gefahr sind. Und ich finde, wir sollten nicht ganz so optimistisch sein und uns schon der Gefahr bewusst sein, dass es ein Aussterben tatsächlich möglich ist. Und zwar nicht nur, wenn der Musikbetrieb ausstirbt, sondern auch schon vorher, dass etwas so am Rand ist, dass es nicht mehr auf der Main Road ist.
Am Rand von was denn?
Am Rand von dem, was einfach insgesamt gesellschaftlich wahrgenommen wird. Und da müssen wir einfach schauen, eine Gesellschaft, eine Kultur ist ein komplexes Phänomen. Und es gibt sowas wie eine Insiderkultur, es gibt sowas wie eine Spezialistenkultur. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich auf einen Chirurgenkongress gehe und dann reden die Chirurgen über Chirurgie, oder ich gehe auf einen Zahnarztkongress und dann reden die Zahnärzte über Zahnmedizin, oder ich gehe auf einen Komponistenverbandstreffen und da reden die Komponisten nur über GEMA.
Nur über Geld.
Und über Geld, ja. Also Spezialisten reden mit Spezialisten.
Nein, aber und natürlich warum ist das heute das schon ist etwas, entscheiden, was gut ist oder schlecht ist.
Nein, darum geht es auch gar nicht. Ihr versteht mich immer miss. Ich rede über ästhetische Sachen. Ihr versteht mich immer miss. Ja. Ich bin doch auf eurer Seite. Ich liebe doch neue Musik, genauso wie ihr. Ich liebe doch neue Musik. Ich will, dass die lebt. Ich will, dass die gespielt wird. Ich will, dass die Leute begeistert. Ich will das genauso wie ihr. Ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, dass das gefördert wird.
Aber es geht doch irgendwie um Ausgrenzung, geht es Ihnen, oder?
Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich glaube, es liegt ein bisschen an der persönlichen Konfiguration der, ich nenne es mal so, neuen Musikszene. Wenn ich mir beispielsweise den Deutschen Komponistenverband oder auch die GEMA angucke und wenn ich mir angucke, welche Komponistenköpfe da als Funktionäre wichtige Funktionen einnehmen und sehr viel bestimmen, was den materiellen Zustrom dann betrifft, dann kann ich wirklich nur die Hände über den Kopf schlagen. Ich kann jetzt ohne weiteres ein paar Namen nennen, tue es ausnahmsweise aber noch nicht. Wenn ihr mich weiterreizt, tue ich es. Es ist verheerend, was dieses Funktionärswesen im Grunde genommen verstopft an Kreativität und auch an Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeit junger Komponisten. Und ich glaube, nur aus dieser Ecke kommt diese etwas kritische Überlegung, da kommt irgendwo Geld her, nimmt das vielleicht jetzt auch noch Einfluss auf unsere Freiheit, auf die Autonomie des Künstlers, um das Thema mal ein bisschen enger zu fassen. Wir haben mit Freuden gehört, dass Frau Liesmann-Baum vernünftige Kriterien aufgezählt hat und auch, ich weiß, in dem Kuratorium saßen wirklich kompetente Menschen, die dann über die Vergabe entschieden haben. Trotzdem muss diese Nachfrage auch angesichts der Summe gestattet sein. Betretenes Schweigen. Frau Liesmann-Baum.
Also dieses Projekt Netzwerk Neue Musik hat mit Funktionärswesen überhaupt nichts zu tun, sondern es ist genau das Gegenprogramm. Es ist das Gegenprogramm, das heißt, es ist die Aufforderung, Kinder, die ihr in diesem Feld tätig seid, tut euch zusammen, das ist ein Instrument, nämlich gemeinsam kämpfen, getrennt musizieren, ist die Devise. Und das andere ist ja die Frage der Vermittlung. Und ich denke, ein erwachsenes und ein kritisches Publikum und eines, was eben von Weizen und Streu unterscheiden kann, auch im Bereich der neuen Musik, das kann nur ein Publikum sein, das die Chance hat, auch vergleichen zu können, wahrnehmen zu können, in die Experimente einbezogen wird, neugierig gemacht wird. Also, und das hat nichts damit Erziehen zu tun, sondern wirklich Instinkte in den Menschen wach zu halten oder wieder zu erwecken, die für uns wichtig sind.
Reinhard Schulz. Ich möchte auf den Begriff der Spezialisierung von dir noch eingehen,
Moritz.
Ja. Ich glaube, das hat auch Eisler gemeint damals, 1928, dass die Musik den Trend zeigte, sich eigentlich nur noch um sich selbst zu kümmern. Und diese Entwicklung hatten wir auch in den 50er, 60er Jahren, dass die Musik eigentlich nur noch sich selbst reflektierte. Und das war vielleicht ein notwendiger Zustand, müssen wir jetzt gar nicht drüber urteilen. Aber die Musik, auch wenn sie nicht von vielen akzeptiert wird, das ist nicht das
Gebiet. Das ist auch nicht meine
die Musik Theorie. Sollte etwas ansprechen oder über etwas mitteilen, was uns alle zumindest angehen sollte. Mhm. Und wenn das die Musik macht und mit einer Emphase, dass er auch von Interpreten vorgetragen wird, dann öffnet sich die Musik auch wieder. Und ich sehe hier in letzter Zeit einen Gesundungsprozess wieder. Wenn du vorhin sagst, dass das der Zustand der neuen Musik auch ein Symptom der Gesellschaft ist, dann ist da eine Besserung durchaus vermerkbar.
Ich habe ja nun als Journalistin wirklich viele Möglichkeiten zu gucken und auch zu entscheiden. Und da interessieren mich die Funktionäre am wenigsten. Mich interessiert das Kammerensemble Neue Musik Berlin, das am Prenzlauer Berg ist und in den Frisiersalon geht und in den Weinladen geht und da neue Musik macht. Also wir wollten ja eigentlich auch in dieser Runde mal nicht über Geld sprechen, ja, sondern über
Geld. Es ging um Geld.
Es spielt immer mit rein, aber trotzdem, aber wo guckt man denn hin? Das ist ja die Frage, ne? Und ich gucke eben dahin, wo die neue Musik lebt und nicht bei Leuten, die sie verwalten oder glauben, wichtig zu sein und schon entscheiden zu können, wo es denn lang geht und wo der Highway ist.
Das denke ich auch. Es ist doch immer wichtig, am Ball zu bleiben und zu schauen, wo geht's weiter, also wo entwickeln sich neue Ideen. Und das ist nichts, was unbedingt immer in großen Institutionen oder so passiert, das ist eben die freie Szene. Und das kommt manchmal von vollkommen anderen Seiten. Manchmal sind sogar bildende Künstler, die mit Sachen kommen, die spartenübergreifend arbeiten, sich einen Musiker mit ins Boot holen. Und ich glaube, dass man macht es sich einfach zu einfach, wenn man
die
großen Sachen betrachtet.
Wir haben historisch, also einer der Gründe, warum die westliche Kunstmusik zu dem geworden ist, was sie wurde, war, dass es immer wieder Schnittstellen gab, wo das, was musikalisch auch durchaus erforscht wurde, denken wir an die Beginn der Polyphonie oder sowas, gab es Schnittstellen, wo einfach diese Musik in einen Kontext kam, der frei von Spezialistentum war. Und damit meine ich zum Beispiel einfach die Leute, die in die Kirchen gingen und einfach die Musik der frühen Polyphoniker gehört haben, die geweint haben, weil sie zum ersten Mal plötzlich einen Akkord gehört haben, den es vorher gar nicht gab. Die tägliche Arbeit von Bach. Solche Beispiele, diese Art von Schnittstellen, wo sich Musik in einem ganz ungewohnten Kontext beweisen muss. Und damit meine ich jetzt nicht Musik im öffentlichen Raum, wo irgendwie drei Tubisten mit Live-Elektronik durch die U-Bahn laufen, sondern ich meine wirklich Momente, wo es wirklich eine Schnittstelle gibt.
Aber es ist doch gerade erst die Arzionale zu Ende gegangen. Da sind in München in allen Kirchen zum Beispiel zeitgenössische Werke gespielt worden. Und es kam nicht nur ein Spezialistenpublikum. Also ich finde, man kann einfach nicht behaupten, dass es diese Schnittstellen nicht mehr gibt.
Ja, ich sage nur, wir sitzen doch hier in einem Boot. Wir arbeiten an derselben Sache. Aber ich finde, wir sollten den Mut haben, auch die Selbstkritik zu haben, auch zu hinterfragen, was wir eigentlich tun. Und ich meine, ich kenne zum Beispiel viele holländische Komponisten, da gibt es ja ein Fördersystem, was ähnliches dem der früheren DDR. Das heißt, dass also Leute kündigen an, wir haben heute darüber geredet, ich schreibe jetzt ein Streichquartett, dann beantragen sie das beim Staat und dann kriegen sie eine Art Stipendium. Und ich bin nicht so sicher. Ich kenne viele holländische Komponisten und bin dem befreundet, kriege auch mit, was die so machen. Und die sind selber über diese eigentlich positive Situation, wo man denkt, das ist ja wunderbar, der Staat kümmert sich darum. Aber sie sind nicht nur
Also Fördersysteme können auch in die falsche Richtung gehen. Das müssen wir sagen. Und ich bin mir bei diesen noch nicht so ganz sicher, ob es nicht wie eine Seifenblase am Fluss zerplatzt. Ich hoffe es nicht. Aber die Gefahr besteht, dass Fördersysteme, wie sie in der DDR waren, da hatte jeder Komponist sein Auskommen, hat jedes Jahr seinen Auftrag gekriegt, sollte irgendeine Festmusik oder was schreiben.
Und er hatte eine Ideologie zu haben.
Und er war ästhetisch reglementiert. Das sind Fördermaßnahmen, die sehr gefährlich sind, die wir nicht wieder wollen. Sondern was ich mir eigentlich mehr wünsche, wäre, dass jede Stadt, die ein Orchester hat, die aus dem Orchester heraus ein Ensemble für neue Musik und vielleicht auch eines für alte rekrutiert und dass auf der Basis ein offenes Musikleben
Ja, bloß viele entstehen. Städte haben inkompetente Bürgermeister
und Kämmerer. Also die Impulse müssen auch von woanders kommen.
Natürlich, wir sind ja hoffnungsfroh, was dieses Projekt angeht.
Also ich glaube, dass gerade, also wenn Sie sagen, also es müsste sein, also jedem Orchester ein Ensemble, das ist ja wieder etwas, was von oben herab gegeben wird. Hier ist ja das Interessante, dass sozusagen jedes Projekt sich seine eigene Struktur schafft. Es ist keins wie das andere. Das heißt, es lebt aus sich heraus, hängt natürlich an den Menschen, die das fast gefasst machen und die das auch weiter jetzt entwickeln. Und man weiß natürlich nicht wirklich hundertprozentig, was bei rauskommt. Aber mein Eindruck ist, besonders nachdem ich all diese Menschen letzte Woche in Berlin erlebt habe, wie sie alle zusammenkamen, war sehr eindrucksvoll. Und das war keine Seifenblase.
Das Projekt hat ja jetzt 4 Jahre Zeit, sich zu entwickeln, sich aufzubauen. Es wird sicherlich immer wieder quer geprüft und bestimmt werden sich die unterschiedlichen Initiativen auch unterschiedlich entwickeln.
Und die haben endlich Geld, sich zu entwickeln.
Gut. Und da haben wir einen Blick drauf. Sie hörten das Musikmagazin Taktlos live bei Bayern 2. Dank an unsere Gäste, an die Musiker. Nächstes Jahr gibt's Taktlos übrigens als scharfe Konkurrenz zum Tatort immer am ersten Sonntag im Monat um 20.05 Uhr. Wer es live verpassen sollte, kann unter www.nmz.de/taktlos alles nachhören. Dort podcasten wir dann auch. Die technische Realisation der Sendung lag bei Peter Urban, Roland Böhm und Christina Scholz. Regie führte Christoph C. Stechbart und die redaktionelle Verantwortung trägt und trug wie immer Wolf Löckle. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Geißler, nicht ohne zeitgenössische Musik. Sie hören live aus dem Studio 9 des BA Piano Possibile mit Aggregat 4 von Alexander Strauch.